Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Nach 2 Tagen Familie kommt hier eure kleine Rettung. Hier ist das Wettbrötchen am 2. Weihnachtsfeiertag. Hallo liebe Freunde, hallo Hadi.
Salam alaikum und ein fröhliches Weihnachten Mubarak, Brüders und Schwestern.
Und hallo Basti.
Gute und Grüße und frohe Weihnachten und schönes zwischen den Jahren.
Schönes zwischen den Jahren, ja. Gut, also es ist der 2. Weihnachtsfeiertag. Wir sind wahrscheinlich alle schon ein bisschen, ich will nicht sagen genervt, aber so unter Strom, dass es jetzt dann auch wieder gut ist mit Weihnachten für dieses Jahr. Jedenfalls geht's mir so. Oder seid ihr Festivus-Freunde? Wie sieht's bei euch aus?
Bei mir eigentlich relativ entspannt. Ich bin am Arbeiten und mit der Familie ganz locker. Ich denke, bei Basti und dir ist auf jeden Fall mehr Action als bei mir. Ich darf auf jeden Fall für viele Geschenke bezahlen.
Ja, gut. So gehört sich das.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Zwischen-der-Jahren-Zeit herbeigesehnt und freue mich tatsächlich. Das Boxing Day, Premier League kann man gucken. Man hat einfach mal nichts zu tun. Ich habe mich auf die Zeit gefreut und bin relativ entspannt, was das betrifft. Weihnachten war auch gechillt. Also ich bin einigermaßen in mir ruhend, okay, tatsächlich, weil
ich habe die Schnauze voll. Ich
ein bisschen gebraucht habe tatsächlich. Dass einfach mal nix ist. Das heißt nicht, dass ich mich unfassbar auf Weihnachten gefreut habe und auf den Stress, der damit verbunden ist, sondern eher auf Nachweihnachten. Also die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist schon irgendwie eine besondere Zeit. Da ist irgendwie, dann ist halt auch mal nichts.
Ja, genau. Vielleicht muss ich auch erst so in so einen Modus finden, dass es das überhaupt gibt. So dieses auch mal nichts. Das kann auch sein.
Ich habe so das Gefühl, weil ich habe mir da auch nichts für die Tage vorgenommen, sondern das ist irgendwie ein großer Tag, ja, der sehr lange dauert. Und das ist eigentlich ganz geil. Kann man ein bisschen rumwursteln, sich ein bisschen sammeln, weil es geht ja auch schneller los, als man gucken kann tatsächlich. Also eine wirkliche Winterpause ist ja nach Silvester nicht, deswegen.
Eigentlich sind es nur 2 Wochen.
Mein Rat an alle Leute, genießt es. Pause. Am Ende, ja.
Die dazwischen liegt. Jedenfalls für euch. Wir, also die 2. Liga hat ja noch eine Woche länger Pause.
Was sehr schade ist, weil sonst hätten wir uns in Hamburg getroffen.
Das stimmt. Vielleicht aber für die Stadt Hamburg besser.
Wahrscheinlich, dass Köln und Frankfurt am selben Wochenende da sind, wäre interessant geworden.
Genau, ihr spielt um 15:30 Uhr, wir um 20:30 Uhr. Die Stadt Hamburg hat den Schlüssel weggeschmissen.
Wäre auf jeden Fall etwas sehr, sehr Lustiges.
Das stimmt. Aber so kann ich auf jeden Fall noch eine Woche länger Winterkönig sein.
Stimmt, herzlichen Glückwunsch, Axel. Herbstmeister.
Winterkönig heißt es jetzt.
Wer hätte das noch gedacht vor 10 Spielen?
Ja, du hast ja die Frage gestellt damals so, und wie ist jetzt der Plan? Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Weil ich gesagt habe, ja, halt oben mit dabei sein. Und das haben sie dann gemacht. Wir haben am 10. Spieltag tatsächlich 8 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer gehabt, damals Fortuna Düsseldorf, und haben seit dem 10. Spieltag 13 Punkte mehr geholt als Fortuna Düsseldorf. Wir haben seit dem 10. Spieltag 19 Punkte geholt von 21 möglichen. Das einzige Unentschieden, dieses unglückliche Eigentor gegen Hannover 96. Ansonsten 6 Siege, 5 davon 1-0. Der letzte jetzt in Kaiserslautern. Und ich muss mal sagen, Fußball ist halt ein Ergebnissport, ne? Machst du nix.
Aber wo liegt das begründet? Ist das nur der Torwartwechsel gewesen oder gab es da auch andere Anpassungen, ja, glaube, die vorgenommen wurden?
Die größte Anpassung war halt die Umstellung von der Vierer auf die Dreier respektive Fünferkette, dass du halt tatsächlich ein anderes defensiveres System hast und dieses Hallodri, wir schießen halt einfach 8 Tore, wenn der Gegner nur sieben schießt, haben wir immer noch gewonnen. System, was am Anfang der Saison gespielt wurde, weil man davon überzeugt war, dass diese Chancen halt dann auch irgendwann reingehen. Da hat man sich ein bisschen von abgewendet und hat gesagt, wir versuchen jetzt doch ein bisschen Fußballeffizienz walten zu lassen. Und ich glaube, das war die Stellschraube, die für die Ergebnisse gedreht werden muss. Und teilweise ist es halt so, dass du dir dass diese Spiele schon sehr anstrengend sind. Also jetzt das 1-0 in Kaiserslautern, das war schon ein Spiel, wo du beim Altern zugucken konntest, also beim Altern der Fans zuschauen konntest.
Weil noch anstrengender als das 4-4 gegen KSC?
Anders anstrengend. Das 4-4 gegen KSC war ja mehr so ein What the fuck passiert hier.
Ne? Aber also das war
so
krass.
Ja, so ein ach du Scheiße, wie können wir das aus der Hand geben? Das Spiel jetzt gegen Kaiserslautern kannst du damit gar nicht vergleichen. Du machst halt aus einer Chance oder lass es am Ende 2,5 gewesen sein, die du hattest, machst du halt ein Tor. Tatsächlich schön herausgespieltes Tor. Und lässt danach aber die Spielkontrolle und den Ball bei Kaiserslautern und fragst dich halt, warum? Wäre es nicht schöner, noch ein Tor nachzulegen? Wäre es nicht schöner, irgendwie auch ein bisschen Ballbesitz zu haben, Ballkontrolle zu haben? Und so war es halt, dass Kaiserslautern deutlich mehr Ballbesitz hatte, allerdings keinerlei Momente, wo ich sage, oh, jetzt stehen sie aber wirklich kurz davor, weil bis zum Strafraum hat der FC sie halt machen lassen. Im Strafraum war halt eigentlich, ist nicht viel passiert. Das ist aber ja eine Sache, die du als Fan erst im Nachhinein gutieren kannst. Du kannst die ja nicht während des Spiels, sagst du ja nicht, ah ja, lass die mal machen, im Strafraum sind wir so, dass wir alles abräumen. Sondern du regst dich ja mit jedem Angriff auf. Und das war schon sehr anstrengend. Aber am Ende steht da ein 1-0 und ja, was soll ich jetzt kritisieren? Wir sind Tabellenführer, haben uns auf jeden Fall die Möglichkeit gelassen, direkt wieder aufzusteigen. Jetzt im Winter kommt mit Kasim Begovic jemand, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Christian Keller hat gesagt, er ist noch jetzt auf der Suche nach 2 bis 3 neue Zugängen im Winter. Ich hoffe, dass ein richtiger Mittelstürmer kommt, also wirklich ein richtiger Mittelstürmer. Vielleicht auch eine Kante. Der muss technisch nicht alleroberste Qualität haben, wirst du eh nicht kriegen. Aber jemand, der halt wenigstens weiß, wo das Tor steht, das würde ich mir wünschen. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall von den Ergebnissen her bin ich im Moment gut gestimmt und das 1-0 war jetzt ein schöner Jahresabschluss, muss ich sagen. Und wer hätte gedacht, wie du schon gesagt hast, Basti, dass der FC am 22. Dezember zum ersten Mal in dieser Saison übrigens die Tabellenspitze erreicht. Aber ja, reicht am Ende. Und wenn du dir dann die zweite Liga anguckst, ist es ja eh absurd von der Tabellensituation her.
Ja, aber ich finde, der FC hat irgendwie eine geile Voraussetzung, weil der eigentlich jetzt die ganze Zeit mit Gewichten gejoggt hat und konnte ja im Sommer nichts machen, die ganze Zeit nichts. Und du hattest die ganze Zeit so einen unruhigen Zustand und jetzt kannst du ja endlich was holen. Das heißt, viel verschlechtern wird der FC sich ja im Winter nicht. Also es wird ja nicht so sein, dass irgendwie euch die Spieler weggekauft werden, sondern ihr könnt eher welche dazu holen. Also von daher kann der FC in der Rückrunde eigentlich nochmal angreifen. Und das als Tabellenerster, das ist schon ganz gut, ehrlich gesagt. Auch für die Bundesliga. Also man guckt ja einfach auch mit diesem Auge auf die zweite Liga zu denken, okay, wer sind jetzt momentan die Top 3 da oben? Und wenn, keine Ahnung, HSV, wenn Köln, Karlsruhe, HSV aufsteigen würden, da wäre schon viel geholfen. Das wär, viel, das Alter. Viel wäre da geholfen. So bleiben. Ja, also safe. Wenn die drei aufsteigen, das wäre schon wirklich sehr, sehr gut für die Bundesliga. Auch wenn Bochum dann absteigt, aber meine Güte, das wäre schon wirklich gut.
Ja gut. Ich hab's Bochum, ja gesagt. Bochum. Dieter Hecking, ne?
Dieter Hecking verliert nicht. muss man ja sagen. Ja, also.
Aber schon krass. Ich hab's ja gesagt, Axel. Positiv bleiben.
Ja, absolut.
Und am Ende des Tages.
Ja, am Ende war das bei mir ja. Also ihr erinnert euch an diese Spiele gegen Magdeburg, gegen Karlsruhe, wo wir hier auch drüber gesprochen haben, wo ich halt einfach mir Haare einzeln rausgerissen habe. Aber ja, wenn dann am Ende sowas bei rauskommt, dann gehe ich damit. Und jetzt spielen wir das erste Spiel auswärts beim HSV. Wenn du da einen Punkt holst, dann hast du schon einen guten Start in die Rückrunde. Wenn du gewinnst, haben wir 6 Punkte Vorsprung auf den HSV. Das wäre natürlich schon Gold wert. Ich wäre mit einem Punkt zufrieden. Sagen wir mal, also Stand 26.12. Wahrscheinlich ändert sich das kurz vor dem Spiel dann wieder. Gut, wie sieht's bei euch aus? Ihr habt das letzte Spiel in der Hinrunde zu Hause gegen Mainz 05 verloren, Entschuldigung. Und habt damit wahrscheinlich Millionen Scheine unserer Hörer und auch mir kaputt gemacht. Vielen Dank dafür.
Boah. Ja. Das Spiel gegen Mainz. Schwierig. Ja, eigentlich immer noch, ich habe mir gestern nochmal die Highlights angeguckt. Allein in den Highlights hast du gesehen, dass wir gefühlt 800 Mal aufs Tor geschossen haben. Aber wir hätten auch noch 2 Stunden länger spielen können und es wäre, glaube ich, einfach nichts passiert.
War das so ein Magdeburg-Spiel? Also wie der FC gegen Magdeburg, 5 Expected Goals und nichts getroffen?
Ja, von den Expected Goals-Werten war es auf jeden Fall schon ähnlich, aber wir haben uns am Ende des Tages durch diese 2 gefühlten Eigentore selbst um den Sieg gebracht. Schwierig, dieses Spiel einzuordnen, immer noch für mich.
Naja, so ein Freak-Spiel kann dabei sein in der Saison, oder?
Ja, aber nicht so. Zu Hause gegen Mainz. Am Ende des Tages, guck mal, die Jungs, das hast du denn angemerkt, die Jungs waren auf jeden Fall zu 110% bemüht, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. So, Marmoush hat halt gefühlt 3 Hochkaräter gehabt, die hat er im Laufe der Hinrunde in den Knick reingejagt. In dem Spiel sind die halt alle gefühlt Richtung S-Bahn-Station geflogen. Und Christensen auf die Latte, Can Uzun direkt nach der Halbzeit, das Ding muss drin sein. Wie verhext, dann bist du wie im Pokal, gibt's sehr früh eine rote Karte, diesmal aber für den Gegner. Und ja, da hat man dann halt gesehen, wie es halt bitter sein kann.
Basti, also ich habe sowas auch noch nie erlebt. Also dieses Spiel war wirklich schockierend an gewissen Stellen. Also nach dem 3-0 war das Stadion, glaube ich, 5 bis 10 Minuten komplett still, als wäre irgendwie, keine Ahnung, was passiert. Weil keiner fassen konnte, was da passiert. Ich kann es auch immer noch nicht fassen. Ich will jetzt Caio Santos auch nicht für den Bus werfen, aber das war schon spektakulär. Auf die schlimmste Art und Weise, weil das würde ich auch nicht mehr als Torwartfehler kategorisieren, sondern das war komplett wahnsinnig.
Ja.
Was da passiert ist.
Es gibt einen Unterschied zwischen dem ersten und dem dritten. Also der dritte war halt einfach, das war fahrig. Das ist ein Fehler, der passiert. Das erste ist halt, keine Ahnung.
Der erste passiert auch nicht, also sorry. Also der dritte passiert ja auch nur wegen dem ersten. Also.
Ja. Gut, das kann sein.
Merkst du ihm ja an, dass er komplett neben der Spur ist.
Also das erste war Pieblitscher.
Das erste war, als hätte der einen Schlaganfall gekriegt.
Ja.
So, wo du dich, als hätte der sich ganz kurz aus der Welt verabschiedet und gar nicht mitgekriegt, was passiert, die ganzen Regeln der Physik außer Kraft.
Es hat irgendwie so gewirkt, als hätte ihn jemand so in die Seite gestochen mit dem Zeigefinger, weißt du, so als er so mit der Hand hochging, dann geht er nicht hoch, dann geht er hoch und boah.
Ja, und dann klatscht das Ding dahin und dann ist das Ding im Tor und der tut so, als hätte er mit all dem nichts zu tun. Also es wirkte so im Sinne von, ja, was soll ich denn jetzt machen?
So ein Hardy.
Aber ich glaube, das ist das Einzige, was er machen kann, oder? Zu sagen, ja.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß,
ja gut, dann
ich habe überhaupt nicht
beim dritten macht er ja gefühlt dasselbe wieder. Beim dritten macht er gefühlt dasselbe wieder. Ja. Anstatt den Ball rauszujagen.
Genau, aber das ist nur ein Fehler. Das ist halt einfach ein Fehler, dass er halt den Ball flach spielt, anstatt ihn hoch, lang, weit nach vorne drischt. Das ist einfach ein fußballerischer Fehler. Aber das erste ist ja kein fußballerischer Fehler. Das erste ist, wie Basti gesagt hat, ein Totalausfall.
Ja, es ist merkwürdig. Auf jeden Fall hat das die Mannschaft gar nicht so sehr beeindruckt, weil er hat ja schon gesagt, die haben einfach weitergemacht und dann sollte das Tor irgendwie nicht fallen. Aber nach dem 3-0 war halt komplett der Ofen aus. So, das war dann dieser eine Fehler zu viel, dass du an dem Tag einfach ganz im Ernst, Mainz schießt an dem Tag eigentlich kein einziges Tor. Also Mainz selber hat nichts dazu beigetragen, dass sie hier ein Tor haben. Das erste Tor hat die Eintracht gemacht, das zweite Tor war halt abgefälscht. Was völlig unmotivierter Schuss, also wird der Schuss nicht gefährlich und das dritte Tor schenkt die Eintracht denen auch. Das heißt, du schenkst dem Gegner 3 Tore, spielst aber ein Spiel, wo du eigentlich selber 5-6 machen musst. Das heißt, unter ganz normalen Umständen gewinnst du dieses Spiel 5-3 und alles ist in Ordnung und das passiert halt an dem Tag nicht und das ist ärgerlich, weil es halt genau in diese Zeit reinfällt, wo du eh den Flow verloren hast, was ein bisschen blöd ist, weil du eigentlich alles dafür getan hast, dir den zurückzuholen. Also die Eintracht war nicht überspielt, die Eintracht war nicht, ja, so in dem Modus, dass sie sich hängen lässt, sondern die Eintracht war eigentlich da, von Anfang an wieder und du dachtest, ja geil, die sind wieder drin, so, die haben sich wieder geschüttelt und haben jetzt Bock, das letzte Spiel nochmal Vollgas zu geben. Und dann hat's halt nicht funktioniert. Das ist halt gerade in den Umständen dann ärgerlich. Aber es sorgt auch nicht dafür, dass ich irgendwie alarmiert bin. So zu denken, oh, da stimmt irgendwas nicht, sondern, also dieses Spiel kannst du tatsächlich rausrechnen aus der kompletten Hinrunde. So, die letzten Spiele hat die Eintracht ein bisschen federn lassen. Gegen Augsburg hat sich selber verschuldet, dass sie nicht gewonnen hat. Und bei diesem Spiel würde ich einfach sagen, Leute, das müssen wir irgendwie, auch wenn es schwer ist, irgendwie vergessen. Weil das passiert so auch nicht mehr. Also es wird nicht irgendwie ein Muster entstehen, wo die Eintracht plötzlich anfängt, so ihre Spiele zu verlieren. Also zumindest hoffe ich das nicht. Weil das war schon ein wahnsinnig ekelhafter Nachmittag. Das muss man einfach mal dazu sagen. Als Fan das zu sehen, war halt auch unfassbar anstrengend. Weil du konntest diese Fehler nicht fassen, aber du konntest auch dabei zusehen, dass sich immer mehr verfestigt hat, ja, heute ist einer dieser Tage, der Ball geht nicht mehr rein. Du hast dann auch geguckt und denkst, jo, und dann Usun aus 2 Metern und Latte und Mamouche brettert die Dinger über die Latte statt in den Winkel. Also es war, kam alles zusammen, dass du gedacht hast, ey.
Es war so unglaubwürdig. Nicht.
Ja.
Es war so wirklich so richtig unglaubwürdig. Guckst aufs Ergebnis, siehst das Spiel und es versteht halt wirklich keiner so. Ich weiß nicht, vor allem das Problem, was ich jetzt sehe, ist, wir gehen so aus der Hinrunde beziehungsweise aus dem Jahr raus und das erste Spiel ist in Hamburg. Pauli gewinnt in Stuttgart. Die haben jetzt einen Schub. Wir müssen jetzt irgendwie die Köpfe freikriegen.
Auch ein bizarres Ergebnis, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Vor allem, ich habe da echt ein bisschen Bammel vor, wenn ich ehrlich bin.
Keine Ahnung. Ja, das ist halt das, wofür das Spiel gesorgt hat, ne? Dass du jetzt nicht irgendwie mit so einem Mamouche-Grinsen in die nächsten Wochen geht's, sondern eher mit so einem Christensen-Blick, dass du denkst, okay, ja, jetzt muss man wieder arbeiten.
Aber ist es nicht Overreaction? Ich meine, ihr seid Dritter nach der Hinrunde, 27 Punkte.
Voll.
Ja, aber es wird auch schon enger.
Es ist halt aber die Eintracht. Wir alle kennen unsere Eintracht. Wir kennen auch vor allem dieses Hinrunden-Rückrunden-Game bei der Eintracht. Und
ja, du bist ja auch ganz ehrlich, du bist trotzdem nur 3 Punkte vor Freiburg in diesem 9. oder du bist 4 Punkte vor Stuttgart in diesem 10. Also das ist alles enger geworden dadurch. Die Eintracht muss jetzt in den nächsten zwei Spielen schon wieder sich, ja, schütteln.
Kann jetzt hin und her geschoben werden, ja.
Ja, du musst jetzt schon durchziehen. Du bist jetzt nur noch 2 Punkte vor Mainz, 2 Punkte vor Dortmund, 2 Punkte vor Bremen. Also es ist alles dadurch enger geworden, dass du die letzten Wochen so ein bisschen hast federn lassen. Und das ist ärgerlich, weil du jetzt aus einer spektakulären Hinrunde irgendwie eine mit so einem kleinen Schönheitsfehler gemacht hast. Es wäre halt mehr drin gewesen. Das ist schon ärgerlich. Gegen Mainz und Augsburg zu Hause hat schon auch ein bisschen wieder diese letzte Saison ins Gedächtnis gerufen, auch wenn die Spielweise komplett anders ist. Also wahrscheinlich tut man einfach auch Unrecht. Es ist wahrscheinlich alles gut, aber dieser Freak-Tag vom Mainz-Spiel, der hängt halt trotzdem noch ein bisschen in den Kleidern.
Ja. Wie unnötig, dass der 17. Spieltag einfach eine englische Woche ist, oder? So direkt ja. nach der Winterpause, dass die erste Liga halt in einer Woche 2 Spieltage auf die zweite Liga aufholen muss, weil die Bundesliga sich denkt, das ist eine gute Idee, die zweite Bundesliga 2 Wochen früher anfangen zu lassen. Wie unnötig. Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Wir könnten uns ja sogar noch aufregen am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wenn ihr wollt, habt ihr das Interview mit Fernando Caro mitbekommen im Kölner Stadtanzeiger.
Zwangsweise, weil jeder 93-Hörer sich scheinbar aufgerufen gefühlt hat, uns das zu schicken.
Ja.
Nicht zu sagen, hier, bevor ihr zu gechillt an Weihnachten seid.
Genau, hier, sorgt doch mal für Blutdruck.
Ja.
Fernando Caro hat ein Interview gegeben mit dem Kölner Stadtanzeiger. Da ging es um das, also die Überschrift war das Jahresrückblicksinterview mit Fernando Caro. Und da ging es natürlich auch um den TV-Deal, um die Geldverteilung, und Fernando Caro hat dann vom Leder gelassen, hat gesagt, er kann halt überhaupt nicht verstehen, mit welchem Anspruch Vereine wie Schalke oder der HSV oder wie sie alle heißen da unten mehr Geld fordern, nur weil sie mehr Zuschauer anziehen. Das hat ja mit Fair nichts zu tun. Sondern es geht ja darum, dass sportlicher Erfolg belohnt wird, und wenn die halt nicht gut wirtschaften können, dann ist es halt ihr eigenes Problem. Es wäre ja auch nicht verboten, aufzusteigen. Also sollen sie aufsteigen, sollen bis dahin die Schnauze halten und sollen die Brotkrumen annehmen, die ihnen von Bayer 04 Leverkusen hingeworfen werden. Das ist jetzt ein wenig paraphrasiert, aber der Tenor war schon sehr aggressiv, beziehungsweise das, was man lesen konnte. Ich habe das mit einer sehr aggressiven Stimmung wahrgenommen, weil Caro halt richtig halt einfach den Caro rausgehängen hat lassen, den wir kennen, diesen ihr seid halt schon alle scheiße, nur wir sind gut, weil wir halt clever wirtschaften. Und anstatt dass der Stadtanzeiger dann einfach mal nachfragt, ja, aber Herr Caro, ich meine, Sie kriegen doch auch jeden Verlust von ihrem Geldgeber, vom Bayer-Konzern, ausgeglichen. Sie hatten keine Probleme mit Corona. Sie kriegen jedes Jahr einfach 25 Millionen, 30 Millionen Euro frisches Geld, egal wie die Vorsaison war. Ist denn da überhaupt eine Vergleichbarkeit im fairen sportlichen Wettbewerb gegeben? Sagt der Stadtanzeiger dazu halt nichts, gar nichts, sondern der lässt den dann halt einfach seinen Rotz da rein diktieren. Und es war schon was, wo ich gesagt habe, boah, Basti, ich bin froh, dass wir keinen 93 haben. Das hätte mich jetzt noch mal eine Stunde meines Lebens gekostet. Können wir im Wettbrötchen kurz ansprechen? 93 hätte mich kaputt gemacht mit Caro.
Bin fast froh. Also es ist im Endeffekt, glaube ich, mittlerweile ein Trollmove, ja. Um einfach in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz zu haben, weil du trotzdem das Gefühl hast, ja, was ist Leverkusen so? Das ist trotzdem kein Zuschauermagnet, und es ist einfach eine wahnsinnige Diskussion, die da stattfindet, weil du, ja, du hast das Gefühl, die
Ernstes, Bayer Leverkusen war das Zugpferd der Bundesliga für diesen TV-Deal.
Ja, okay. Ja, okay. Und da kommt aber der Punkt, wo man sagt, okay, da, also bis hierhin und nicht weiter.
Ja, das spürt sich nicht mehr.
Du kannst ja bis zu einem gewissen Grad schon deinen Verein verteidigen. Ich meine, du arbeitest ja für den Verein und du wirst wahrscheinlich auch dann das alles ein bisschen anders sehen und nimmst das vielleicht auch anders wahr, weil du dann so ein bisschen in deiner Bubble drin bist und denkst, oh ja, es ist doch ganz cool hier und ab und zu ist das Stadion auch mal ausverkauft. Aber sowas zu sagen, verlässt halt alle Diskussionen. Und das ist das Problem. So diese Diskussion, und du hast es richtig gesagt, da wird nicht nachgefragt, die wird auf diese Art und Weise diskutiert. Dabei ist die Realität ja eine ganz andere. Und die Realität, die muss irgendwann mal in die öffentliche Diskussion mit rein. Und Philipp Köster hat das schon ganz gut gemacht, als er das aufgegriffen hat bei X, dass er gesagt hat, so Leute, man kann über Schalke, Hamburg und alle möglichen Vereine in der zweiten Liga sagen, was man will. Trotzdem sind das diejenigen, die dafür sorgen, dass die Leute das einschalten. So, das ist kein Argument mehr, zu sagen, ja, in Heidenheim und Hoffenheim wird gute Arbeit geleistet. Sitzt trotzdem keiner vorm Fernseher und sagt, ach ja, cool, gute Arbeit, da schalte ich doch gerne mal ein. Nee, es schaut halt niemand. Und das ist halt die Realität, mit der man sich beschäftigen muss. Du kannst dir erzählen, wie du willst, wer gut arbeitet, wer was macht und wie welche Strukturen sind und bla bla bla. Am Ende ist es völlig egal. So, wenn ich jetzt eine Serie für Netflix produziere und die ist handwerklich schlecht gemacht und alle Filmkritiker sagen mir, ja, boah, da hast du aber hier einen Fehler gemacht und da einen Fehler gemacht. Und das ist mit Abstand die erfolgreichste Serie. Was wollen die mir sagen?
Ja.
So, was wollen die mir sagen? Was wollen die Schalke 04 sagen? Schalke 04 hat nicht gesagt, die wollen für ihre gute Arbeit belohnt werden, sondern dadurch, dass sie halt einfach diejenigen sind, warum die Leute das einschalten und warum es Fernsehgelder und Werbedeals gibt. Und die anderen, die sowieso einen finanziellen Vorteil haben, schnappen sich dieses Geld, was sie selber überhaupt nicht erwirtschaften. Die tragen gar nichts dazu bei. Das heißt, am Ende sind das Parasiten, die sich gar nicht alleine ernähren können. Und wenn die sich dann auch noch hinstellen und sagen, wir leiten den Bums hier, dann ist bei mir fast so ein Impuls zu sagen, ey, ganz ehrlich, das würde ich gerne mal sehen. Zu sagen, alles klar, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Alle anderen Vereine ziehen sich zurück und sagen, okay, macht ihr mal. Das muss ja das Druckmittel sein, zu denken, okay, gut, wenn Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg und Leipzig, wenn ihr so interessant seid, wie ihr behauptet, dann probieren wir es doch mal. Probieren wir es doch einfach mal, ob ihr wirklich auf dem Fernsehmarkt überleben könnt mit dem, was ihr da anbietet. Und das können sie nicht. Und das wissen die auch. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch so aggressiv in die andere Richtung, dass sie da gaslighten und gaslighten und gaslighten. Weil anders können sie auch den Diskurs nicht in den Händen halten. Weil wenn der wirklich offen geführt werden würde und viele Leute sich mal trauen würden, das anzusprechen, dann hätten die echt Probleme. Dann hätten die wirklich ein Problem zu verargumentieren, warum sie überhaupt einen einzigen Euro von Fernsehgeldern kriegen sollten. Und dann fangen die an, von Solidargemeinschaft zu sprechen, die sie aber selber durch ihr Finanzierungsmodell verlassen haben. Und dann haben die gar kein Argument mehr. Es gibt ja keine Argumente.
Das Problem ist der eine Satz, den du gesagt hast, diese Diskussion findet nicht statt.
Ja, weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ich habe weiterhin die naive Hoffnung, dass das irgendwann passiert, aber es, ja.
Ja.
Ja, aber wenn er doch so etwas von sich gibt, dann, ich weiß nicht, keine Ahnung. Drumherum wird doch darüber geredet, wie es halt einfach wirklich ist.
Ja, aber nicht, dass das halt, aber nicht in der Öffentlichkeit,
wo es sein sollte. Ja, genau. So, also, ich meine, okay, verteidige ruhig deinen Arbeitgeber, so kannst du gerne machen, aber so erzähl doch keinen Quatsch. Was für ein Bullshit. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Bayer Leverkusen, Zuschauermagnet oder wie, das ist also für mich als Unwissender, was diese TV-Gelder angeht, so, ich meine, so weit reicht mein Wissen dann doch aus, dass ich mir einfach denke, halt doch einfach mal deine und seh's doch einfach mal realistisch.
Ja, also jetzt im Januar findet ja bei der nächsten DFL Hauptversammlung findet ja eine Diskussion über die Neuverteilung der TV-Gelder statt, ob da vielleicht dieser Faktor Fan und Interesse anders gewichtet wird, wie es ja von einigen anscheinend gefordert wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall, wer sich das Interview mit Caro geben will und da tatsächlich nochmal tiefer in die Materie eindringen möchte, Kölner Stadtanzeiger, Fernando Caro, erstes Ergebnis, Aktuell ist es hinter der Paywall. Gestern war es Free for All. Müsst ihr mal gucken. Auf jeden Fall ist es Caro at its best und es macht tatsächlich hohen Blutdruck.
Wilder
Dafür
Typ.
Sorgen wir jetzt auch, weil wenn wir auf die Uhr gucken, wir haben jetzt so kurz vor 12:30 am Donnerstag und in einer Stunde geht's schon los mit Boxing Day in England, mit der Premier League. Und das ist natürlich heute unser Schwerpunkt im Wettbrötchen. Und deswegen würde ich sagen, lass uns gar nicht mehr so viel Zeit jetzt verlieren. Lass uns mal in Medias Res gehen. Wir haben natürlich auch diese Woche Geschenke für euch dabei und haben Tipps en masse eingepackt in unseren Sack. So, jetzt ist mir ein Wort nicht eingefallen. Aber das passiert, das ist live.
Das war schon krass,
Das ist live, das passiert. Wie jede Woche fangen wir mal mit dem Schein der Woche an. Basti, unser Schein der Woche dreht sich diesmal um Manchester United. Man mag es kaum glauben.
Tatsächlich. Hatten ja letztens bei 93 ein längeres Segment über Manchester United, was da eigentlich los ist. Und Manchester United ist ja auch ein Beispiel, das eigentlich für diese Diskussion, die wir gerade geführt haben, ein Argument liefert, weil Manchester United ja jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, nicht dadurch aufgefallen ist, dass sie gute Arbeit geleistet haben, sondern Manchester United struggelt ja tatsächlich seit gefühlt 10 Jahren so ein bisschen vor sich hin und trotzdem sind sie noch die wertvollste Fußballmarke auf der Welt. Also da ist dieses Argument von wegen guter Arbeit als Einschaltquoten gilt ja überhaupt nicht. Und Manchester United ist das leuchtendste Beispiel dafür, weil das trotzdem noch diesen Klang hat, trotzdem noch diese Wucht hat.
Ist United größer als Liverpool?
Also Manchester United ist, was so wirtschaftsspezifische Magazine betrifft, immer noch die wertvollste Marke auf der Welt, krass. Was Fußball betrifft.
Okay.
Und Manchester United ist ein Klang.
Ja.
So. Ja, ich meine, aber das haben die ja sportlich nicht unterfüttert in den letzten Jahren. Trotzdem tippen wir auf Manchester United, so ein bisschen antizyklisch, weil die spielen in Wolverhampton, die wiederum 3-0 gewonnen haben bei Leicester und Manchester United 3-0 zu Hause verloren hat, 3-0 zu Hause verloren hat gegen Bournemouth, aber trotzdem glauben wir, dass es ausreichen wird, bei Wolverhampton beim Abschiedskandidaten zu gewinnen. Vielleicht lassen wir uns da auch noch ein bisschen von dem Klang blenden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ruben Amorim da schon auch ein bisschen so ein bisschen neuen Drive reingebracht hat, weil am Ende haben die schon geile Spieler. Also so ein bisschen fragt man sich bei Manchester United schon, woran das dann letztendlich liegt, dass die nicht ganz so in die Spur kommen. Die Quote ist ungefähr bei 2 für den Auswärtssieg. Ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen.
Ja.
Gehe ich mit.
Ich gehe da auch mit. Ich glaube, dass also für Manchester United ist das wahrscheinlich schon ein Spiel, wo du sagen kannst, wo geht der Rest der Saison hin? Bleiben wir irgendwie in so einem grauen Mittelmaß zwischen 10 und 14 oder können es nochmal ein bisschen nach vorne gehen? Sie sind aktuell mit 22 Punkten auf Platz 13. Die europäischen Wettbewerbe fangen in England bei 28 Punkte an. Das sind 6 Punkte Unterschied und sehr viel mehr dürfen sie nicht liegen lassen. Das heißt, sie sind hier schon klarer Favorit und sollten das nach Hause bringen und dafür eine Zweierquote. Da müssen wir mitgehen, liebe Freunde. Das heißt, ihr schreibt in euer kleines schwarzes Buch der vertrauensvollen Wetttipps: Manchester United gewinnt bei den Wolverhampton Wanderers. Und ist Marcus Rashford gesund im Moment?
Gesund ist er schon, aber er ist, glaube ich, nicht in seiner Prime gerade.
Ja, okay. Wir werden es abwarten. Das Spiel findet statt heute um 18.30 Uhr. Also schnell sein, ist natürlich ein Exklusivspiel, wie ihr euch denken könnt. 18.30 Uhr hier in Deutschland auf Sky zu sehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem Gastkoch des Tages. Und wenn Boxing Day ist, dann haben wir uns gedacht, dann holen wir uns einen richtigen Experten. Wenn ihr englischen Fußball guckt, dann kennt ihr seine Stimme in- und auswendig. Uli Hebel hat es sich nicht nehmen lassen, uns einen kleinen Tipp einzusprechen. Und da hören wir kurz rein.
Die allerschönste Zeit im Jahr, auch wegen Weihnachten und so, vor allen Dingen natürlich, weil auf der Insel Fußball gespielt wird, nirgendwo sonst, aber in der Premier League wird selbstverständlich gespielt. Es kommt thick and fast, die Ansetzungen sind diesmal am Boxing Day sogar sehr viel besser als in den letzten Jahren. Da sind ein paar Spiele dabei, Everton bei Manchester City zum Beispiel, aber ich habe mich logischerweise für das Southwest Derby entschieden, für Chelsea gegen Fulham. Das ist der schönste Spaziergang, den man in London wahrscheinlich machen kann, wenn die Sonne leicht scheint, dann kann man da schön der Themse entlang von Stadion zu Stadion gehen und kriegt dann ein wunderschönes Derby zu sehen am Boxing Day. Fulham ist schwierig zu knacken gewesen für große Gegner in der Saison. Die haben gerade Titelfavoriten häufig mal harte Spiele geliefert, sind da eher defensiv unterwegs, haben theoretisch zwei Gesichter. Ich gehe davon aus, dass es das Defensive sein wird. Und Chelsea ist das unterhaltsamste Team der letzten Wochen, formstark gewesen bis auf dem 0-0 dann gegen Everton. Ich würde aber trotzdem tippen, dass Chelsea das macht. Vielleicht knapp und Cole Palmer, also ich sag mal 1-0 für Chelsea. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage und Happy Boxing Day, y'all.
Vielen, vielen Dank. Das war Uli Hebel und ja, wie gesagt, Vorstellung nahezu zwecklos beziehungsweise unnötig. Der Satz Chelsea ist das unterhaltsamste Team in der Premier League vorkommt, ist auch eine Sache, mit der ich am Anfang der Saison nicht gerechnet habe.
Aufgrund, ich weiß nicht, keine Ahnung, hat nicht Chelsea einen Kader mit 800 Spielern?
Ja, aber Chelsea war ja jetzt nicht irgendwie, wo man gedacht hat, das wird unglaublich unterhaltsamer Fußball. Jedenfalls nicht aus meiner Perspektive, dass irgend so ein Palmer Cole oder dass ein Jackson Nicklaus einschlägt wie eine Bombe, dass Enzo Fernandes irgendwie das gesamte Mittelfeld in England aufrollt, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und dass die halt so viele Tore schießen, hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
Wobei ich sagen muss, das Mittelfeld von denen ist eigentlich schon krass. Also wirklich,
ich finde den Sturm viel krasser, muss ich ehrlich sagen.
So, City wollte, glaube ich, auch Palmer gar nicht irgendwie ziehen lassen damals. Aber aufgrund seiner nicht vorhandenen Einsätze und der großen Konkurrenz, wie man auch aktuell sieht, wie City drauf ist, ist Cole Palmer ein brutaler Kicker eigentlich. Ich bin da echt gespannt, wie Chelsea das die Saison durchzieht, aber ja, ist mal geil, dass zum Beispiel jetzt nicht City nonstop die ganze Zeit oben steht, aber ich glaube, zu City werden wir auch noch den einen oder anderen Satz noch zur Geltung bringen.
Tja.
Aber hat geschmeckt.
Hat geschmeckt. Vielen, vielen Dank, lieber Uli Hebel. Und das Spiel findet statt, jetzt muss ich gucken, das ist ein 16-Uhr-Spiel, oder?
Genau, spielen um 16 Uhr.
Ja, das ist ein 16-Uhr-Spiel, also ein Konferenzspiel, was wir gleich sehen können. Gut, und dann schauen wir mal, wie sich die Straße in England von der deutschen unterscheidet, denn Hadi hat natürlich auch diese Woche Recherche betrieben und hat einen Straßenschein dabei.
Morgens halb 10 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Topquote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover. 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069. Also, mach hin, Pitschko Jedna.
Was hast du dabei, Hadi?
Klar, hat die Straße in England auch was zu melden. Wir gehen nach Newcastle. Newcastle gegen Aston Villa. Aston Villa am letzten Spieltag überragend City aus dem eigenen Stadion gejagt. War ein geiles Spiel und Die Quote von Aston Villa bei Newcastle liegt zwischen 3,80 und 4. Das könnt ihr wie jedes Mal bei den Wettfreunden abchecken. Und wir sagen, Aston Villa gewinnt bei Newcastle. Warum sollten sie nach dem Sieg im letzten Spiel nicht jetzt auch noch auswärts bei Newcastle gewinnen? Obwohl Newcastle auch die letzten 3 Spiele hintereinander gewonnen hat, gehe ich von einem Sieg von Aston Villa aus.
Ist auf jeden Fall ein super interessantes Spiel zwischen Newcastle und Aston Villa. Vielleicht schon ja, so das Spiel, was man sich am, wo man sich am ehesten drauf konzentrieren kann, jetzt um 16 Uhr.
Ja, Uli Hebel hat schon richtig gesagt, da sind schon geile Spiele. Das ist schon auch geil. Es ist einfach Feiertag und du kannst den ganzen Tag Fußball gucken. Das ist schon auch was, was so einen kleinen Phantomschmerz auslöst, weil man das in der Bundesliga gar nicht mehr hat. Zu sagen, ach, weißt du was, ich gucke jetzt den ganzen Tag Fußball. Wann hattest du das letzte Mal bei der Bundesliga, dass du dachtest, ach, guck mal, das ist ein Sonntag nach meinem Gusto. Doppelpass, geile Gäste, zweite Liga, geile Spiele, erste Liga, 2 geile Spiele, let's go. Ich glaube, das ist bei mir 4-5 Jahre mindestens her. Deswegen hat das schon so einen Vibe. Und es ist auch geil, muss man ganz ehrlich sagen, gerade nach diesem Mainz-Spiel, einfach Fußball gucken, wo du nicht emotional invested bist, wo du einfach ein paar Scheine laufen hast, wo du noch geiles Essen übrig hast und einfach gucken kannst. Einfach Fußball gucken. Ganz normal.
Ja, schon gut. So machen wir das. Also, die Straße in England sagt, Aston Villa gewinnt gegen Newcastle United. Wenn sich da zwei Leute unterhalten in dem Stadion, verstehen wir auch kein Wort, ne?
Echt, ist so laut?
Nee, die Dialekte.
Ach so.
Hast du mal Birmingham-Leute sprechen hören?
Nee.
Es ist, ja. Verstehst nichts. Gut, aber sie werden gewinnen und Hadi hat schon.
Siehst du was dazugelernt?
Ja, und Hadi hat schon gesagt, Quote ungefähr 3,8, 3,9, 4,0, alles dazu. Natürlich, wie jede Woche vorher bei den Wettfreunden nachschauen. Dort findet ihr auch weitergehende Statistiken, weitergehende Artikel und alle Links zu den Bookies eurer Wahl. Und damit kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Wir haben euch, liebe Hörer, natürlich auch wieder ein Spiel gegeben. Und vier Köpfe wird auch diese Woche kontrovers. Wir hören rein.
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Und wie in der Bundesliga haben wir natürlich wieder das Topspiel ausgelagert, Basti.
Ja, Brighton gegen Brentford. Ich glaube, die Leute haben sich trotzdem sehr, sehr gefreut, weil mit Fabian Hürzler ja jemand da ist, den man eventuell noch aus der zweiten deutschen Bundesliga kennt. Interessante Gestalt tatsächlich. In so jungen Jahren ist ein sehr ambitionierter Typ. Ist da eigentlich auch ganz gut reingekommen. Ich glaube, das Erbe von De Zerbi anzutreten ist auch gar nicht so einfach. Er hat das auf jeden Fall einigermaßen gut hinbekommen. Ich finde es trotzdem weiterhin einen spannenden Verein und einen spannenden Typ. Auch wenn die jetzt nicht mehr ja so über den Dingen zu schweben scheinen wie früher. Trotzdem immer noch Zehnter. Es ist respektabel. Und ähnlich sehen das auch die Hörer.
Und absolute Reichweite nach oben. Das ist ein Spiel. Das sind 3 Punkte zu Europa.
Ja, eben. Also wie gesagt, die sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr die allererste Überraschungsmannschaft. Da wird man eher nach Bournemouth gerade schauen. Aber trotzdem ist das sehr stabil, was der abzieht. Also die Transition von einem Zweitligatrainer, die Leute kennen dich dort nicht. Das so zu schaffen, ist schon echt aller Ehren wert. Das sehen auch die Hörer so, weil 67% gehen davon aus, dass Brighton dieses Heimspiel gewinnen wird gegen Brentford, den Tabellennachbarn. Ja. 10. gegen 12.
Auf jeden Fall trotzdem auch ein Übertore-Spiel.
Ja.
Da kannst du plus 2,5 einigermaßen blind ankreuzen. Gut, also unsere Hörer mit einer deutlichen Mehrheit. 68% sagen, Brighton gewinnt gegen Brentford. Das tragen wir so ein und gehen weiter. Hadi, was ist dein Spiel für vier Köpfe?
Ich sag, ich glaube auch tatsächlich, dass die das Überraschungsteam sind, Nottingham Forest. Sind ja auch, sind aktuell ja jetzt Vierter. Schon
eigentlich, oder?
Ja. Oben mit dabei.
Ja.
Spielen jetzt zu Hause gegen Tottenham. Tottenham ist, ja, keine Ahnung, was da los ist. Elfter mit dem Bruder Timo Werner. Aber ich denke mal schon, dass Nottingham Forest zu Hause den Platz da unter den Top 4 auf jeden Fall festigen wird, indem sie Tottenham schlagen. Quote beläuft sich zwischen 2,20, 2,30. Das könnt ihr, wie schon eben gerade gesagt, bei den Wettfreunden checken. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Nebensatz, Übertor auf jeden Fall auch mit anklicken.
Das ist eine hohe Quote. 2,20, 2,30?
Ja.
Ja. Ja, gut.
Schmeckt.
Auf jeden Fall. Schmeckt richtig gut. So, Basti, was hast du dabei?
Ich bring Manchester City mit. Ist die Quote jetzt nicht die höchste Quote von allen Scheinen, die wir heute so präsentiert haben, aber so ein bisschen weigere ich mich zu glauben, dass das so weitergehen kann mit Guardiola. Also irgendwie hat man das nicht im System, was da passiert. Und so ein bisschen bin ich da auch noch in der Leugnungsphase, dass ich denke, hä, was ist denn da los? Also so ein bisschen fühlt sich das an, wie diese Phase, die Klopp hatte, als in dieser letzten Saison von ihm gar nichts zusammenlief und keiner genau wusste, warum. Und dass auch wirklich statistisch gesehen die Spiele von Dortmund teilweise gar nicht hergegeben haben. Ich meine, man kann es bei Guardiola mit der Rodri-Verletzung erklären. Da sieht man halt auch, warum der Weltfußballer geworden ist. Also was für eine Wichtigkeit der hat und was für ein Gesamtpaket der so eine Mannschaft bringt und was halt nicht, wenn er nicht da ist. Aber trotzdem ist das eine sehr besondere Situation, dass du so einen Perfektionisten wie Guardiola hast und man sich gar nicht vorstellen will, wie der kurz vorm Durchdrehen ist. Wie der das Gefühl hat, der kann nicht mehr eingreifen. Dann hast du dieses Spiel gegen Manchester United, wo du denkst, okay, jetzt befreien die sich, die führen 1-0. Und dann klack, klack, Doppelschlag und verlieren es auch noch. Du denkst, kann so nicht weitergehen. Und ich weigere mich zu glauben, dass die zu Hause gegen Everton verlieren. Also dann wäre dann wirklich langsam alles vorbei.
Ist das ein bisschen Wettlabor bei dir?
Nee, wenn es Wettlabor wäre, würde ich noch die hohe Quote mitnehmen.
Ah, okay.
Das ist eher so, ich will mich mit der Realität wieder in Verbindung setzen und zu denken, okay Leute, war jetzt mal ganz lustig, aber das kann ja so nicht weitergehen.
Ja. Ich hätte tatsächlich wenig dagegen, wenn City abschmieren würde.
Hey, das ist auf jeden Fall eine absolute Scheinficker-Quote.
Ja. Ähnlich wie die so, Eintracht gegen immer so Mainz.
Ja, Mann. Du hast immer so eine Quote, die dir deinen Schein zerstört. Und City hat in den letzten Wochen sehr viele Scheine zerstört. Weil es von Woche zu Woche hieß, heute knallt's, heute knallt's, heute knallt's.
Ja, aber dafür ist es die Kategorie vier Köpfe und der Basti ist einer davon und kann seinen Kopf hier durchsetzen. Wir haben keine,
ja, safe.
Es ist keine Demokratie. Wenn Basti gesagt, City gewinnt gegen Everton, dann müssen wir das so hinnehmen. Genauso wie ihr hinnehmen müsst, dass ich sage, West Ham gewinnt bei Southampton, Niklas Füllkrug, vielleicht mit einem Einsatz. Wir schauen mal. Es liegt weniger an West Ham als mehr an Southampton. Southampton ein bisschen das VfL Bochum der Premier League. Ein Sieg, 3 Unentschieden, 13 Niederlagen, insgesamt in 17 Spielen 11 Tore geschossen, 36 kassiert. Das sieht nicht gut aus für den FC Southampton. Ich glaube nicht, dass hier irgendeine Rettung möglich ist vor dem Abstieg in die Championship. Von daher sage ich, West Ham wird hier dringend benötigte Punkte brauchen, denn die Unruhe bei West Ham ist schon da. Auch völlig unter den Erwartungen geblieben. Minus 8 im Moment im Torverhältnis, auch nur 5 Siege auf die gesamte Saison. das ist zu wenig. Und deswegen glaube ich, dass wir hier wahrscheinlich sogar einen relativ hohen Sieg von West Ham gegen Southampton sehen werden. Wir sind hier auch in einem Bereich von einer 2 ungefähr. Und ja, das ist mein Tipp für heute, dass wir da noch einen Auswärtssieg von den Hammers in Southampton sehen. Und damit würde ich sagen, sind wir fast schon durch. Oder habt ihr noch Weihnachtsgrüße? Habt ihr noch Dinge zu erzählen für unsere Hörer? Okay,
frohe Weihnachten.
Anscheinend nicht.
Frohe Weihnachten. Rutscht gut rein. Danke für dieses Jahr.
Ja, am Ende muss man sagen, es war trotzdem ein geiles Jahr. So, mit allen Dingen, die es hatte, war es trotzdem ein geiles Jahr. Kommt gut ins nächste, Leute.
Ja.
Wir wünschen euch alles, alles Gute und bedanken uns natürlich auch immer an dieser Stelle für eure Unterstützung, die jetzt auch schon ein paar Jahre geht. Also das ist nicht der erste Jahreswechsel, den wir zusammen mit der Wettbrötchen-Community erleben und hoffen, dass es so weitergeht. Es wird am 2.1. Keine Sendung geben. Es gibt eine kleine Silvesterpause, aber wie wir vorhin schon gesagt haben, es geht schneller weiter, als man gucken kann.
Genau. Die nächste Sendung kommt am 9. Januar pünktlich zum 16. Spieltag der ersten Bundesliga, die ja dann auch genau an dem Wochenende weitergeht. Also, Hadi hat's gesagt, Basti hat's gesagt, von mir kommt's auch. Vielen Dank für das Jahr mit euch. Kommt gut ins Neue. Benehmt euch, bleibt gesund und wir hören uns 2025 wieder. Tschö!
Danke. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.